Oh, danke für den Service. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Aber das Wort sagte ich nicht. In dem Roman des großen Schriftstellers Ellen Peyton geht es darum. Dieser Roman hat diesen Titel. Aber das Wort sagte ich nicht. In diesem Roman wird beschrieben, wie eine unverheiratete Tante das Unglück auf die Familie zuschreiten sieht. Das Unglück in Gestalt einer jungen, verdorbenen Frau, die dem Neffen dieser Tante gefährlich zu werden droht. Die Tante sieht ein tragisches Missverstehen, dessen Ehe aufspalten durch diese Frau. Die Tante sieht alles Unglück kommen, aber das Wort sagte ich nicht. Sie jammert bei sich selbst. Wie soll ich sagen? Wann soll ich es sagen? Und sie sagt es nie, bis alles zu spät ist. Aber das Wort sagte ich nicht. Welches Wort sagte sie nicht? Sie sagte nicht das warnende Wort. Sie sagte nicht das mahnende Wort. Sie sagte nicht das hilfreiche Wort. Und sie sagte nicht das rettende Wort. Aber das Wort sagte ich nicht. Liebe Gemeinde, Worte werden ja oft unterschätzt, ja sogar gering geachtet. Da heißt es etwa, ja, das sind doch bloß leere Worte. Oder, ja, die redet viel, wenn der Tag lang ist. Worte, nichts als Worte. Aber es gibt auch das genaue Gegenteil. Es gibt Worte voller Kraft. Es gibt Worte mit Wirkung. Nur mal ein Beispiel. Verletzende Worte, die bis ins Mark gehen. Ein Schlag auf den Körper tut dann nicht entfernt so weh wie ein Wort, das ins Herz trifft. Und verletzt, vielleicht ein Wort, das ein Lehrer ausgesprochen hat vor Jahrzehnten. Und diese Wunde ist bis heute. Das Wort ist schnell. Es kommt immer an. Das Wort hört nicht auf, anzukommen. Besser ist ein Messer als ein Wort. Ein Messer kann ja stumpf sein. Ein Messer trifft oft am Herzen vorbei, nicht aber das Wort. Am Ende das Wort, immer am Ende das Wort. Und dann gibt's ja auch Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, auch die positiven Worte. Es gibt das Wort, das Mut macht. Es gibt das Wort, das wie Balsam ist, das tröstet. Ein mongolisches Sprichwort habe ich irgendwo gelesen, das heißt, in einem guten Wort ist Wärme für drei Winter. In einem guten Wort ist Wärme für drei Winter. Es gibt das Wort, das versöhnt. Das versöhnt und das den Weg zeigt. Es gibt kraftvolle Worte mit Wirkung. Nein, es ist nicht immer nur so, ja, der macht doch nur Worte oder Worte, nichts als Worte. Nein, es gibt auch ein rettendes Wort, so gut wie eine rettende Tat. Beides. Aber das Wort sagte ich nicht. Ist die Christenheit, sind wir vielleicht wie diese Frau, aber das Wort sagte ich nicht. Sind Christen weithin nicht wie diese Frau aus dem Roman? Matthäus 10 sagt Jesus, wer mich bekennt, und das geht ja kaum ohne Wort, wer mich bekennt vor den Menschen, den, nur den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wenn ich so ein Wort mir wirklich verinnerliche, dann bekomme ich es ein Stück auch mit Angst zu tun. Ja, wo bekenne ich denn? Ja, als Pastor im kirchlichen Rahmen kein Thema. Aber ich bin ja auch auf der freien Wildbahn. Außerhalb von Kirche und Gemeinde. In der Nachbarschaft. Im entfernten Bekannten- und Verwandtenkreis. Irgendwo auf der Straße, wo keiner weiß, dass das ein Pastor ist. Und dann ist die Hürde bei mir genauso groß, wie sie wahrscheinlich bei Ihnen ist. Jesus sagt, der Auferstandene in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, wo bin ich denn? Wo bist du's? Manchmal meint man, den Christen habe es die Sprache verschlagen. Jedenfalls, wenn es um ihren Glauben geht. Über Sport kann man reden, über Fitness kann man reden, über Politik kann man reden, über Tratsch und Klatsch kann man reden. Außerhalb der Kirchenmauern aber hört man wenig von dem, was Christen bewegt. Man frage sich doch mal selbst, wo in meinen Alltagsbegegnungen, nicht in der Gemeinde, wo in meinen Alltagsbegegnungen, in Alltagsgesprächen kommt denn Gott und Jesus vor? Wo lasse ich etwas deutlich vom Lebensfundament, auf dem ich baue? Wo spreche ich aus, was mein Leben und Handeln bestimmt? Es gibt natürlich eine berechtigte Furcht vor frommen Sprüchen, vor Klischees. Aber ich denke, dass wir zu viel fromme Sprüche machen, in der Gefahr stehen wir nicht. Auf der Seite fallen wir bestimmt nicht vom Pferd. Es kommt erst mal darauf an, dass wir in die Senkrechte kommen, aus dem Schweigen heraus. Vor den frommen Sprüchen brauchen wir keine Angst zu haben. Es gibt eine fatale Sprachlosigkeit, in der wir anderen Menschen schuldig bleiben, was ihnen helfen kann. Aber das Wort sagte ich nicht. In der Apostelgeschichte 4 lesen wir von den ersten Christen, da heißt es, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Liebe Gemeinde, wir können es sehr gut lassen. Ich jedenfalls kann es gut lassen. Und ich bin der Meinung, die meisten von uns, wir können es gut lassen, davon nicht zu reden. Wir sitzen so tief in dieser Schweigespirale. Die Gründerin des Meinungsforschungsinstituts Allensbach, die große alte Dame der Demoskopie, Professor Nölle Neumann, hat schon vor Jahrzehnten gesagt, es gibt eine Schweigespirale. Das hat sie gar nicht nur auf Christen bezogen, sondern sie sagte, die meisten Menschen, empfinden die Bedrohung durch Isolation so unerträglich wie kaum was anderes. Und weil man nicht isoliert sein möchte in der Nachbarschaft, im Verwandtenkreis, in der Firma und so weiter, ist man auch bereit, eigene Überzeugungen zu unterdrücken. Man will sich nicht exponieren. Und weil die Bevölkerung in unserem Land nur das als wichtig und wahr ansieht, was in den Medien kommt, was auch von anderen Menschen propagiert und gedacht wird, ist man schnell mundtot, weil man seinen eigenen christlichen Standpunkt in den Medien und auf der Straße und im Verein nicht vorkommen erlebt. Ach nein, ich bin ja allein, also halte ich den Mund. Aber das Wort sagte ich nicht. Ich wundere mich manchmal, wie Atheisten oder Esoteriker frei und offen von ihrer Überzeugung, es gibt doch keinen Gott. Oder du musst mal diese Salbe da nehmen oder diese Steine, diese Schamottsteine, die bringen dir Heilung und so weiter. Nicht? Die reden davon und wir Christen, ich beziehe mich bitte mit ein, haben Sie das gehört? Ach, Vorsicht, Vorsicht, man will ja nicht und so weiter. Der lebendige Jesus Christus ist in unserer Gesellschaft ein Fremder. Und wer sich zu Jesus bekennt, wird umgehend auch zu einem Fremden in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft. Allein diesen Namen Jesus heute auszusprechen, ist schon schwierig, weil es in eine peinliche Situation zu führen scheint oder wirklich führt. Also das Wort sagte ich nicht. Der alte Luther, der hat es uns eigentlich ja aufgegeben. Er hat gesagt, wenn du ein rechter Christ sein willst, dann musst du bekennen. Dann musst du bekennen. Luther sagt, wenn du das Evangelium hast und weißt, was es will, so musst du bei deiner Seelenseligkeit das auch bekennen. Es gehe hinterher, wie es wolle, sonst bist du kein Christ. Oh weh, denke ich für mich. Und wenn wir in die Medienwelt blicken, und die Medien sind ja dominierend, Zeitungen, Internet vor allen Dingen, Fernsehen. Wenn wir in die Medien sehen oder das hören, was Land auf Land ab geschwätzt wird, dann merken wir, dass jene Baronin aus dem Baltikum recht hatte, die schon vor 200 Jahren gesagt hat, wir leben in einer Zeit, in der die Hölle mehr Missionare hat als der Himmel. Vor 200 Jahren. Dabei haben Christen doch das allerwertvollste, allerschönste, allerbeste Wort, das lebensnotwendige Wort von Jesus zu bringen. Wir müssten und dürften doch, ja, so will ich es mal sagen mit der früheren Bischof Käßmann, wir müssten Produktstolz haben. Produktstolz. Ja, so ist es. Bei einem Besuch des VW-Werks in Wolfsburg, sagt Bischof Käßmann damals, bei einem Besuch des VW-Werks in Wolfsburg haben mir alle vom Bandarbeiter über den Betriebsrat bis zur Unternehmensleitung vorgeschwärmt, wie toll VWs sind, dass es eigentlich keine besseren Autos geben könnte. Wenn wir in unserer Kirche die gleiche Grundhaltung hätten, wäre es besser bestellt. Christinnen und Christen sagen nicht mehr deutlich, was sie glauben. Wenn einer Buddhist ist, finden das die Menschen ganz toll. Das ärgert mich. Warum können wir nicht sagen, wie begeisternd unser Glaube ist. Zweite Korinther 4, Vers 13 sagt Paulus, weil wir aber den Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich. So glauben wir auch, darum reden wir auch. Liebe Gemeinde, mein Glaube oder Ihr Glaube muss sich ja auch äußern. Äußern heißt ja irgendwo nach außen dringen, das ist ja äußern. Ich kann ja nicht nach innen äußern. Und wenn im Punkto Christsein nichts aus meinem Innern auch mal nach außen dringt, dann muss ich mich doch fragen, was ist denn überhaupt in mir? So viel Scheu, so viel Scham und nicht angebracht. Sie kennen wahrscheinlich dieses Wort von Jesus aus Markus 8. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird. Da kann ich doch nur erschrecken, wenn ich das ernst nehme. Da schäme ich mich vor Menschen, aber vor Jesus schäme ich mich nicht. Das kann doch wohl nicht so sein und bleiben. Das ist doch verkehrte Welt. Und darum sagt der Apostel im 2. Timotheus 1, Vers 8, schäme dich doch nicht des Zeugnisses von unserem Herrn. Schäme dich doch nicht. Liebe Gemeinde, ja, so ist es. Es gibt ein Schweigen, das laut redet. Ja, es gibt, das könnte ein Widerspruch. Nein, es gibt das. Lautes Schweigen. Lautes Schweigen. Es, feiges Schweigen schreit zum Himmel. Und deswegen müssen wir raus. Und ich möchte es für mich auch meine alten Tage auch noch mal so einen Schwung kriegen, dass wir rauskommen aus der Gefangenschaft in dieser Schweigespirale. Ja, nur frage, wie ist das möglich? Die einzige Möglichkeit, aus dieser Schweigespirale rauszukommen, ist, dass wir die Kraft von Gott erbitten und uns danach ausstrecken, diese Kraft von Gott, den Heiligen Geist. Und wie oft habe ich es auch schon gesagt, so wie mein Konfirmanden ganz einfach hier in diesen Predigten wiederholt. Was ist Heiliger Geist? Heiliger Geist ist Gott in Aktion. Gott, wenn er mit dir etwas tut, für dich etwas tut, durch dich etwas tut, das ist Heiliger Geist. Und wir kommen aus der Schweigespirale nicht raus. Da muss Gott uns diese Power geben, diesen Wunsch, dieses Erleiden, ich will da raus. Das muss er tun. Wir werden nachher den Choral von Philipp Spitter singen. O komm, du Geist der Wahrheit. Spitter war ja Superintendent in Wittingen, Superintendent in Burgdorf, also richtiger gestandener landeskirchlicher hannöverscher Pastor. Der hat diesen Choral gedichtet. O komm, du Geist der Wahrheit. Der Spitter, der wusste das. Ich komme nicht raus aus der Schweigespirale. Komm, o komm, du Geist der Wahrheit, du Heiliger Geist, und kehre bei mir ein. Wir brauchen dich. Geist der Wahrheit. Und wenn der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, uns erfüllt, bewegt, dann werden wir auch, weil er ein Geist der Wahrheit ist, die Situationen wahrnehmen, wo ein Zeugnis möglich ist. Ich habe da vor längerer Zeit einmal eine interessante Geschichte gelesen, die sich hier in Hannover abgespielt haben soll. Die will ich Ihnen nicht vorenthalten. In Hannover sollte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Der Haftrichter am Amtsgericht Hannover hatte den Haftbefehl ausgestellt. Zwei Polizisten machten sich auf den Weg zur Wohnung des Gesuchten. Dort angekommen, klingelten sie an der Haustür, aber es öffnete niemand. Was also tun? Klingeln und warten. Klingeln und warten. Dabei las der Polizist aus Langeweile den Haftbefehl nochmal durch und entdeckte dort das Geburtsdatum des Verdächtigen. Er stutzte, er hatte eine Idee. Du, Mensch, der hat heute Geburtstag. Dann bringen wir ihm doch ein Ständchen. Schon hallte das ganze Treppenhaus von Happy Birthday, Happy Birthday. Sie hatten noch gar nicht, die beiden Polizisten hatten noch nicht zu Ende gesungen, da öffnete sich die Tür. Damit waren die Polizisten am Ziel. Also mich beeindruckt die Zielstrebigkeit und Beharrlichkeit, mit der die beiden Beamten ihrem Auftrag nachgekommen sind. Dazu hilft ihnen, wie gesagt, eine Pfiffigkeit und die Bereitschaft, die Chance zu nutzen. Und das sollten wir auch tun. Mit dem schlichten Klingeln und Anklopfen ist es natürlich nicht getan. Wir brauchen einen richtigen Türöffner, den Gottes Geistesgegenwart uns dann auch schenken kann, damit die Tür aufgeht. Ich erinnere mich, lange zurückliegend, da war ich auf der Jahreskonferenz der evangelischen Pastoren an den Justizvollzugsanstalten, also Knastpfarrer. Und da war ich mit einem Kollegen, der war Pastor an einer großen Strafanstalt in Hessen, war ich mit ihm auf der Straße zum Mittagessen unterwegs, wollten in ein Lokal gehen. Da kamen uns zwei amerikanische Soldaten entgegen, zwei GIs. Und die fragten uns in einem Gemisch von Englisch und Deutsch, wo die Revolution ist. Revolution. Wir wussten erstmal gar nicht, was die wollten. Revolution, welche Revolution? Na, und dann stellte sich raus, sie suchten eine Bar. Die hieß Revolution. Natürlich hatten wir keine Ahnung, wir beiden, wo es diese Bar Revolution da gibt. Wir waren ja auch fremd dort. Aber mein Kollege, der Knastfahrer, bei dem war offen so ein Türöffner, Heiliger Geist. Zack, jetzt ist eine Gelegenheit. Und er fing an zu sagen, ich sage jetzt in Deutsch, ja, wo die Revolution, diese Bar ist, wissen wir nicht. Aber ich sage euch, es gibt noch eine viel bessere Revolution. Eine viel bessere Revolution. Und dann fing er an, von der Jesus-Revolution zu reden. Und die beiden blieben stehen und machten große Ohren und Augen. Und er erzählte vom Evangelium. Sehen Sie? Da fragen zwei nach der Bar-Revolution und er hat die Zündung Jesus-Revolution. Das ist Heiliger Geist. Also die Situation wahrnehmen und dann auch, wenn man sie wahrnimmt, das wahre Wort sagen. Psalm 81 heißt es, tu deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen. Also deine und meine Sache ist, unseren Mund weit auftun. Das gilt nicht nur für die Berliner, die haben ja diesen großen Mund schon meistens. Nein, also das müssen wir machen, den Mund aufmachen. Tu deinen weit auf, aber jetzt kommt's, dass Gott sagt, dass wir Gott bitten oder Gott sagen, dass er ihn füllt. Also seine Worte müssen in unseren geöffneten Mund. Heute wird ja im Wartezimmer beim Arzt kaum noch geredet, die Leute sitzen da alle mit ihrem Handy und warten oder einer guckt im Bild der Frau, blättert da drin rum, aber es herrscht meistens Schweigen. Aber hin und wieder gibt es doch nochmal Gespräche in Wartezimmern und da ist mir folgendes Papier, ich saß ja nur dabei, da war eine Frau am Jammern, wahrscheinlich auch mit Grund, wie schlecht es ihr ginge und nun hat sie dies noch und jene Krankheit und es wird immer schlimmer und so weiter und so fort. Sie kennen das vielleicht noch von früher. Eine Jammerei und ein Geklage, sicherlich mit Grund. Die andere Frau, die daneben saß, sie waren ins Gespräch gekommen, die hörte sich das geduldig an. Und dann irgendwann sagte sie, ja, ach ja, da haben sie es auch wirklich schwer. Wissen Sie, ich will Ihnen mal sagen, ich habe auch große Not in meinem Leben, gerade jetzt in dieser letzten Zeit. Aber wissen Sie, was mir immer hilft? Ich bete. Je schlechter es mir geht, ich bete immer mehr. Und das hilft mir so, ich werde ruhig. Und so hat sie das erzählt. Liebe Gemeinde, das ist doch nicht schwer. Dafür muss man doch nicht studieren. Aber auch diese Frau hat in dem Moment, ich tue meinen Mund weit auf und Gott füllt ihn. Und sie erzählt, dass ihr das Beten hilft. Vielleicht wird die Frau, die andere, es dann auch mal wieder mit dem Beten versucht haben. Luther sagt, nähern uns zum Ende der Predigt, Luther sagt zu diesem Thema, Sie kennen vielleicht dieses Wort, tritt frisch auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Also erstens, tritt frisch auf. Das heißt, du hast doch als Christin oder als Christ keinen Grund, dich zu verstecken. Die Gottlosen treten dicke auf und haben nichts zu bringen. Und du duckst dich und kriechst ins Mauseloch. Nein, tritt frisch auf, ohne falsche Scheu, du hast keinen Grund. Sei mutig, sei überzeugt. Nochmal, Superintendent Spitter aus Burgdorf. Es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit. Also das Erste, tritt frisch auf und dann musst du auch reden, mach's Maul auf. Auch da ist biblischer Grund. Im Psalm 40 heißt es, sagt der Psalmbeter, der wohl auch in der Gefahr stand, aber das Wort sagte ich nicht. Und deswegen betet er, sagte zum Herrn, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen. Liebe Gemeinde, das ist unser Thema. Lasst unseren Mund nicht stopfen vom Zeitgeist und von den anderen Menschen, die anders denken und reden. Psalm 40, nichts kann mich davon abhalten, davon zu reden. Ich rede von deiner Treue und Hilfe. Ich erzähle, wie ich deine Liebe und Zuverlässigkeit erfahren habe. Haben Sie das jetzt vielleicht auch mitbekommen? Also wir sollen keine allgemeinen Predigten halten. Dafür sind die Kirchen da. Aber beim Kaffeeklatsch und über den Gartenzaun kommt es auf was, und im Verein, da kommt es auf was anderes an. Keine allgemein theoretischen christlichen Lehrsätze. Vermeide fromme Insidersprache. Sondern so wie es hier heißt, ich erzähle, wie ich deine Liebe, also Gottes Liebe und Zuverlässigkeit erfahren. Ich Botschaften. Psalm 66, Vers 16. Ich will erzählen, was Gott an mir getan hat. Und Sie werden erleben, wenn Sie von sich reden, von dem, was Sie erfahren und erlebt haben, können die Gegner oder die anderen, die Kritiker, eigentlich nichts dagegen sagen. Weil sie von sich reden. Gegen allgemeine Lehrsätze können sie wieder andere Lehrsätze bringen. Aber ihre Erfahrung, deine Erfahrung in deinem Leben, was du mit Gott erlebt hast, Großes oder Kleines, das kann dir niemand wegdiskutieren. Da bist du auf sicherem Grund. Also sprich aus deiner persönlichen Erfahrung und auf das Leben bezogen. Am besten immer ein konkretes Beispiel. Wie diese Frau beim Arzt. Ach, wissen Sie, mir hilft dann immer beten. Oder ganz grundsätzlich. dass du einfach sagst, etwa so: Du, ich weiß, dass Jesus immer bei mir ist. Das ist das größte Glück in meinem Leben. Liebe Gemeinde, da kann keiner was gegen sagen. Keiner. Kein Mensch, kein Argument, nichts. Du, ich weiß, dass Jesus bei mir ist, immer. Das ist das größte Glück in meinem Leben. Punkt. Und dann hör bald auf. Also erstens war, tritt frisch auf, mutig. Zweitens, mach's Maul auf, ohne das geht's nicht. Und drittens, dann aber auch bitte, hör bald auf. Du hast nicht viel Zeit, meistens so wenige Minuten, keine lange Predigt. Nicht so eine lange, wie ich sie jetzt hier halte. Ja, der Hoppe, der predigt immer so lange. Neulich sagte eine Frau am Ausgang zu mir, müsste ich mir eigentlich hinter die Ohren schreien. Na, länger hätten sie aber auch nicht machen dürfen. Das sind so die Glanzpunkte eines Predigers. An der Tür, na, länger hätten sie es aber auch nicht machen dürfen. Ja, also keine lange Predigt. Vor allen Dingen versuch, dich auf dein Gegenüber einzustellen. Wie denkt er oder sie? In welcher Lebenssituation ist dieser Mensch? Damit deine Worte auch ankommen können. Und wenn es dann gut läuft und du auf Interesse stößt und nachgefragt wird, vielleicht nicht gleich, aber nächste Woche, du hast mir doch damals gesagt, wie meinst du denn das? Wenn du auf dieses Interesse triffst, dann kannst du auf die Grundwahrheiten des Glaubens zu sprechen kommen. Und dann ist die Situation, die im Petrusbrief beschrieben ist, 1. Petrus 3, wo es heißt, seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach eurem Glauben und eurer Hoffnung fragen. Dann ist die Zeit dran, in einfachen Worten das Evangelium von Jesus zu sagen. Auch ohne lange Predigt, aber die Grundsteine, die kannst du dann legen. 3 Bibelstellen, wenn du die parat hast, hast du den roten Faden. Johannes 14, 6, Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, außer durch mich. 1. 2. Johannes 1, Vers 12. Die Jesus aufnahmen in ihr Leben und an ihn glaubten, sich ihm anvertrauten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wir Menschen sind nicht alle Kinder Gottes. Das ist ein Irrglaube. Und wir kommen auch nicht alle automatisch in den Himmel. Das ist nur im Kölner Karneval der Fall, angeblich. Wir kommen alle in den Himmel. Nein, die an ihn, Jesus, glaubten, denen, nur denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Markschein 2. Und Markschein 3, Johannes 3, Vers 16, jeder, der an Jesus glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Liebe Gemeinde, das ist das einfache Evangelium. So einfach und klar. Kein Gerede, sondern diese 3 Punkte mit einfachen Worten zu sagen. Ich komme an den Anfang zurück, der Roman, aber das Wort sagte ich nicht. Will ich es denn wirklich nicht sagen? Dieses wunderbar rettende Wort, will ich es denn verschweigen? Nein, nicht mehr so oft wie früher, nicht mehr länger immer verschweigen, denn suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Amen.